Zu Gast im Kochbuch-Podcast ist Cettina Vicenzino. Ich spreche mit ihr nicht nur über ihr sehr erfolgreiches Buch Sizilien in meiner Küche, denn dieses Buch steht natürlich auch in meiner Küche und erobert gerade in der englischen Übersetzung die Welt. Wir sprechen über Pizza in den 80er Jahren, den Unterschied zwischen toskanischer und italienischer Küche. Wir sprechen über Food Styling, Food Fotografie, bevor es Instagram gab. Und am Ende schaffen wir es sogar, den ganz großen Bogen zu spannen. Von der Kunst über Essen und Genuss bis hin zu Corona. Und wie wir das geschafft haben, das musst du wirklich selber hören. Hallo Cettina, ich freue mich total, dass du bei mir im Kochbuch-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Christina, ich freue mich auch sehr.
Weißt du, was meine Tochter gerade gesagt hat, als ich ihr eben noch erzählt habe, dass ich gleich mit dir spreche? Hat sie gesagt, du sprichst wieder beim Kochbuch. Über welches? Sizilien in meiner Küche. Und sie so, oh, lecker. Ja, und ich so, warum? Ah, das war alles so lecker, Mama. Ja,
wirklich?
Ja.
Wirklich? Wie alt ist sie?
8 Jahre und bei 8-Jährigen ist es ein sehr, sehr großes Kompliment.
Wow, ja, das schreibe ich mir auf und hänge mir dann auf. Nehme mein Computer, gucke jeden Tag. Sehr schön, wirklich freut mich sehr.
Aber du bekommst ja gerade von allen Seiten ganz tolles Feedback für dieses Kochbuch.
Ja, also vor allem aus dem Ausland, was ich so jetzt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und weil es wurde zwar übersetzt, aber mir war klar, im Ausland ist immer ein bisschen schwierig, es wird zwar übersetzt und ist zwar schön, aber eigentlich hört man auch nie mehr wieder was von. Aber diesmal scheint es dann doch irgendwie einen ganz anderen Anklang zu bekommen oder es wird ganz anders aufgenommen, also positiv aufgenommen. Und es freut mich sehr, dass da irgendwie so, nun nicht nur aus Deutschland, sondern oder aus Österreich oder Schweiz, da wo es halt auch veröffentlicht wurde in Deutsch, jetzt plötzlich irgendwie aus dem englischsprachigen Bereich plötzlich so viel positives Feedback kommt, die Leute deine Rezepte plötzlich ausprobieren und sich auch vor allem auch über die Texte freuen. Also das macht mich natürlich auch ganz glücklich, dass halt nicht nur die Rezepte, weil das mache ich ja nicht nur, sondern dass tatsächlich auch die Texte gerne gelesen werden. Ja, ganz schön.
Da sind wir auch schon knietief drin in all den Fragen, die ich dir stellen will, weil ich ja das Kochbuch auch so intensiv getestet habe und mir genau all das so gefragt habe. Zum Beispiel bist du ja nicht nur Kochbuchautorin oder Rezepteautorin, ja auch für Zeitschriften, sondern du bist ja auch Fotografin, du bist Rezeptentwicklerin und gleichzeitig auch die Foodstylistin. Das heißt, alles, was man da redaktionell und visuell in diesem Kochbuch findet oder in deinen Kochbüchern, kommt ja alles von dir.
Ja, so hatte ich es mir ganz am Anfang, als ich mein erstes Kochbuch gemacht habe, nicht vorgestellt. Ich dachte, ich mache halt Rezepte und natürlich auch Fotos. Aber da fing es schon an, dass es dann plötzlich hieß, ja, Layout muss ich auch noch machen. Und das wusste ich gar nicht. Da dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich muss jeder auch sein Layout machen. Und Satz muss ich dann auch machen. Da dachte ich mir, okay, mache ich auch. Wahrscheinlich muss jeder Autor das auch machen. Bis ich dann irgendwann mal nach Jahren festgestellt habe, dass ich das gemacht habe, aber die anderen eigentlich nicht. Und dass die anderen sogar auch einen Fotografen hatten, ich nicht. Ich habe auch die Illustration, irgendwie habe ich alles gemacht. Und ja, und so bin ich eigentlich direkt reingerutscht, dass ich meine Bücher immer von A bis Z immer selbst gemacht habe. Bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann mal habe ich mir gesagt, okay, Satz muss ich wirklich nicht machen, weil das ist überhaupt nicht mehr meine Aufgabe. Ist halt etwas, was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man da jetzt nicht kein Profi ist. Das habe ich abgegeben. Und Layout habe ich mir wieder dann auch am Ende abgegeben. Und jetzt mache ich nur noch Texte, Rezepte, Fotos, Illustrationen. Gut, ich mische natürlich bei der Bildauswahl sehr, bin ich sehr streng, weil das muss auf jeden Fall, die Bilder müssen ganz klar auch ausgesucht werden, auch die Ausschnitte vor allem, da bin ich ganz, ganz pingelig. Ja, jetzt mache ich ein bisschen weniger.
Gut, aber das hat natürlich auch Vorteile. Also ich weiß von Kochbuchautoren, die haben dann Autorinnen oder Autoren an ihrer Seite, die dann die Texte schreiben. weil die eben hauptsächlich sich auf das Kulinarische konzentrieren können. Aber du kannst natürlich da textlich auch entlang führen. Ich finde ja zum Beispiel gerade den Kontext in Kochbüchern immer ganz wichtig, dass das eingebettet ist in einen Rahmen, dass ich ein bisschen weiß, was ist das für ein Rezept? Muss ich da noch was wissen oder woher kommt es? Und bei dir sind ja richtig Geschichten auch dabei.
Das stimmt. Also ich habe zwar auch nur Rezepte für 2 weitere Kochbücher gemacht. Bei dem einen war das halt Olivenölbuch mit Michaela Bogner. Und sie hat wirklich ein unglaublich gutes Buch über Olivenöl geschrieben. Zum Glück musste ich das nicht schreiben, sondern musste nur die Rezepte dazu machen. Das war auch mal ganz schön, einfach nur Rezepte und die Foodfotos zu machen. Bei dem anderen war es mit ein weiteres Sizilien-Kochbuch mit Andreas Hoppe. Das ist sein Buch und hat auch seine Geschichten geschrieben. Und da habe ich dann halt versucht, zu seinen Geschichten ein paar Rezepte zu machen. Das ist zwar gut gelaufen und hat auch sehr viel Lob bekommen, aber so würde ich es vielleicht nicht nochmal machen. Also das ist dann doch anders, wenn man zu einem Thema was schreibt und dazu die Rezepte. Das ist für mich was anderes, als wenn jemand so persönliche Geschichten schreibt und dann macht jemand anderes die Rezepte dazu. Das kann zwar funktionieren, hat tatsächlich auch Lob dafür bekommen, aber das würde ich nicht nochmal machen. Das würde ich für mein eigenes Buch auch nicht machen wollen. Es muss einen Zusammenhang haben. Also Rezepte und Text muss ich tatsächlich selber als Autorin selber schreiben und zusammenstellen.
Ja, zum Kontext, der Schauspieler, den du gerade erwähnt hast, ist ja der Mitbewohner der Tatortkommissarin Lena Odenthal, ne?
Also war.
War. Ist jetzt nicht, ja. Ja. Aber den habe ich ein paar Mal auch in Berlin auf der Straße gesehen. Mit seiner, genau, mit dem Kleid. Aber der war ja dafür bekannt auch, dass er auch im Tatort, die Lena Odenthal kommt nach Hause und dann gab es irgendwas Tolles zu essen und ein Glas Rotwein und sie konnte so ein bisschen ausspannen von ihren Fällen. Das hat dann ganz gut gepasst. Aber da stelle ich mir vor, dass das, wenn man da so im Team arbeitet, das muss schon sehr stimmen. Wird man da gematcht von einem Verlag oder ist es auf dich zugekommen oder wie ist das entstanden?
Also der Verlag ist auf mich zugekommen, weil ich mir schon irgendwie einen Namen gemacht hatte mit sizilianischer Küche und sie wollten halt schon irgendwas, jemand drin haben, der auch wirklich Ahnung hat von der Küche oder authentisch auch ist und den auch begleitet. Und auch wegen der Fotografie natürlich, ich habe auch die Fotos gemacht, also nicht nur von den Rezepten. Also ich habe eine echte Reihe gemacht beim Christian Verlag und diesen Stil sollte ich halt auch für dieses Buch nochmal nehmen. Also es ist halt ziemlich echt rüberkommen soll, nicht so zugespielt oder zu affektiert, sondern versuchen halt wirklich da so eine echte Stimmung oder authentische Stimmung reinzubringen. Genau, der Verlag ist auf mich zugekommen und dann haben wir uns kennengelernt. Also wir kannten uns vorher nicht und das lief so eigentlich ganz gut. Es gab natürlich teilweise verschiedene Ansichten, wie das vielleicht fotografisch umgesetzt werden soll oder thematisch, aber das war dann ja, also thematisch war ja dann nicht meine Sache, die ich entscheiden konnte, sondern das musste dann der Verlag entscheiden. Das lief dann so an. War aber ganz okay. Es ist immer schwierig, weil bei solchen Geschichten kommen immer 2 verschiedene Persönlichkeiten zusammen. Jeder hat eine ganz eigene Vision, zum Beispiel auch von Sizilien. Und da, die muss man sich schon unter einen Hut bringen. Aber das hat geklappt. Das Buch ist, finde ich, so ganz schön geworden. Hat für die Leute, die auch vor allem auch Andreas Hoppe mögen, ist es, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen.
Aber natürlich, wenn du deine eigenen Kochbücher machst, bist du da viel freier.
Genau, ja, da bin ich viel freier und es ist halt wirklich was ganz anderes, wenn du wirklich alles selber entscheidest. Das stimmt schon, es ist ein Vorteil, wenn man alles selber entscheiden kann. Es ist ein Nachteil natürlich, weil man eben alles selber allein entscheiden muss. Und weil man niemanden hat, wo man irgendwie so sagen kann, mach du das doch einfach. Man muss es halt leider selber machen und ja, es hat Vor- und Nachteile.
Du hast gerade schon angesprochen, jeder hat vielleicht auch eine andere Vision von Sizilien. Dir war ja immer ganz wichtig, auch sizilianische Küche tatsächlich in den Vordergrund zu rücken. Was ist der größte Unterschied zwischen weitläufig bekannter italienischer Küche und sizilianischer Küche in deinen Augen?
Also, ich wusste tatsächlich auch überhaupt nicht, was Cucina Povera ist. Das ist etwas, was ich eigentlich in Deutschland gelernt habe, was man über die italienische Küche wusste, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Also gleich lag es aber auch daran, dass ich nicht aus der Toskana kam, sondern aus Sizilien. Jetzt wird man denken, wieso? Moment, Toskana und Sizilien, Sizilien ist die arme Leute-Küche und Toskana vielleicht nicht. Aber das habe ich jetzt für mich rausgefunden, weil ich jetzt öfters auch in der Toskana war, auch beruflich für ein neues Projekt. Und habe festgestellt, von da kommt der Begriff Cucina Povera, arme Leute Küche. Weil die Toskana ist wirklich sehr schlicht, sehr reduziert, also reduziert auf einige sehr gute Produkte. Ohne viel Schnickschnack wird einfach meistens auch wirklich die gleichen Gerichte, gar nicht so sehr verändert, serviert. Aber es ist halt gut. Es ist gut, aber es ist, da wurde mir klar, okay, das ist tatsächlich eine arme Leute-Küche, die wir in Sizilien eigentlich nicht wirklich haben. Deshalb habe ich nie verstanden, was die zu mir meinten, ja, Sizilien, arme Leute-Küche. Dachte ich mir, okay, gut, nehme ich an, bis ich kapiert habe. Die meisten italienischen Bücher enthalten sehr viele toskanische Rezepte, muss ich jetzt feststellen. Also dadurch, dass ich gerade wieder in einer Recherchearbeit bin. Und fand das auch ganz interessant. Toskana-Bücher werden teilweise tatsächlich als italienische Bücher oder italienische Bücher mit toskanischen Rezepten werden als Italien dargestellt. Und so ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht zu Ende recherchiert, der Gedanke der Cucina Povera überhaupt entstanden, dass italienische Küche so eine einfache, arme Leute, schlichte Küche ist. Und in Sizilien haben wir ja halt noch ganz andere Einflüsse. Neben der arme Leute-Küche haben wir natürlich die Küche der Adligen, die mit reingeflossen ist, die der Armen. Also es vermischt sich, dass man am Ende nicht sagen kann, das ist keine pure arme Leute-Küche. Jetzt habe ich irgendwie verstanden, okay, dass in Sizilien ist es halt, wir haben wirklich diese drei Richtungen von die Straßenküche, die Streetfood-Kultur, die arme Leute-Küche und die adlige Küche. Und das vermischt sich zu einer ganz eigenen, eigenständigen Küche eigentlich. Und weiß ich, habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet, bin ich irgendwie von einem Thema völlig vorbei?
Ja, die Frage war, was der größte Unterschied ist zu der weitläufig bekannten, wo man sagt, das ist italienische Küche, aber du wolltest ja vor allem ein Sizilien-Kochbuch machen.
Der große Unterschied jetzt, wie gesagt, Italien würde ich fast sagen, für die meisten ist tatsächlich viele toskanische Gerichte.
Zum Beispiel?
Papa al Pomodoro zum Beispiel oder Pici mit einer Ragu oder mit so einer Fleischsoße, Panzanella, was gibt es noch so typisches, Bruschette, der Bohneneintopf, der bekannteste Bohneneintopf, fällt mir gerade nicht ein.
Mir auch nicht.
Ribollita. So diese Sachen, oder Fiorentina, Bistecca alla Fiorentina, diese große T-Bone Steak. Das alles, immer wenn ich zum Beispiel Rezepte machen musste, und ich war jetzt so im Gespräch oder haben uns unterhalten, ja, was ich ungefähr in was in Richtung, hat man mir oft toskanische Rezepte vorgeschlagen. Und die wurden aber als italienische Küche dargestellt. Und das finde ich im Nachhinein wirklich interessant zu verstehen, weil viele Deutsche auch in den 80ern ja in der Toskana waren oder auch in Südtirol natürlich. Und dadurch ist das Bild von Italien eigentlich entstanden, angeblich.
Wahrscheinlich sind die aber nicht weiter gekommen als bis zur Toskana. Und haben gesagt, hier ist aber lecker, wir bleiben da.
ja, es ist auch wirklich schön. Also die Leute sind auch echt total nett. Sind so ganz in sich ruhend, sehr angenehm, keine Hektik. Also hat mir auch gefallen. Ja, da muss man natürlich auch nicht weiterfahren eigentlich, wenn man den ausspannen. Aber es gibt natürlich ein bisschen mehr auf Sizilien als nur Toskana.
Ja, also beim Schmökern im Buch ist mir auch aufgefallen, dass da natürlich auch alles, was so übers Meer gekommen ist, mit eine Rolle spielt in Sizilien. Also nochmal andere Gewürze und das Orientalische ein bisschen mit rein. Das fand ich super interessant.
Genau, wir haben natürlich durch das Meer, das ist halt offen für jeden. Und dadurch haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Einflüsse bekommen, sehr viele Eroberer. Also Sizilien war nie so richtig geschützt durch fremde Einflüsse, was seinen Vorteil natürlich Nachteile hat. Also Vorteil hat es natürlich in der Küche, Nachteile hat es mit Sicherheit bei der Bevölkerung gegeben, dass sie halt immer wieder unterdrückt wurden, immer wieder wurde was Neues aufgebaut, immer wieder mussten sie sich anpassen. Dadurch ist natürlich bei den Sizilianern allerdings auch eine Eigenart entstanden, sich anzupassen. Also eine besondere Art, sich anzupassen. Und auch diese Einflüsse gar nicht so abzuwehren, sondern tatsächlich auch zu integrieren in ihre eigenen Kultur, um wahrscheinlich zu überleben. So genau weiß man nicht, warum die Sizilianer diese Anpassungsfähigkeit eigentlich hatten oder haben. Aber für die Küche ist es phänomenal. Also es ist eine sehr vielfältige, einflussreiche, wirklich in Meinung sehr gute Küche geworden. Der Tim, wie heißt der Tim? Rauer, Tim Rauer. Den habe ich ja mal kennengelernt und habe den Sizilien-Kochbuch, also mein erstes Mama-Maria-Kochbuch geschenkt. Das war Koch des Jahres, wurde gefeiert, da wurde ich vom Verlag zufällig eingeladen und habe dir mein Sizilien-Kochbuch gegeben und Sizilien-Olivenöl. Und da wusste ich gar nicht, dass er auf Sizilien eigentlich lebt. Oder nee, der hat ein Ferienhaus auf Sizilien. Ja, das war mir überhaupt nicht klar. Und dann, als er das Olivenöl sah, meinte er, ja, ich bin ja nur asiatisch, ich koche nicht mit Olivenöl. Mittlerweile macht das. Und vor kurzem habe ich gehört, dass er meinte, Italien hat ihn zum Beispiel nie so wirklich interessiert. Erst als er die italienische Küche, also die italienische Küche hat ihn nie so interessiert, aber erst als er die italienische Küche kennengelernt hat, hat er sich in die italienische Küche verliebt. Das ist ein schönes Kompliment. Und jetzt benutzt er auch Olivenöl.
Ja, interessant. Ich war mal eine meiner, also Fine Dining ist nicht immer möglich, aber da war ich schon tatsächlich bei Tim Raue. Das haben wir uns mal zu Weihnachten geschenkt. Und dann hat mein Mann immer den Witz gemacht vorher, ne, bestellst du aber noch ein bisschen Brot, weil ganz bekannt ist, dass wenn man bei Tim Raue ist, da können wir noch ein Stück Brot dazu haben, dass er einen vielleicht aus dem Restaurant wirft. Oh. Aber vielleicht kann man inzwischen ein Stück Brot und ein bisschen Olivenöl.
Bestimmt, wer weiß.
Vielleicht nur in der Brasserie, man weiß es nicht.
Ja, das ja, mir war es auch unangenehm, als ich mit Sizilien ankam, mit dem Olivenöl und er so, ja, ist nicht so mein Bereich. Und dann ja auch
so, sorry. Wieder, viel besser. Sehr freundlich. Deine Eltern hatten ja ein Restaurant, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Gab es dann da italienische Küche oder mehr sizilianische Küche?
Also das Restaurant hatten wir Anfang der 80er bis, also oder Mitte der 80er bis Anfang der 90er. Und das war in Köln. Und das war Ristorante Pizzeria. Normalerweise in Italien gibt es entweder Ristorante oder Pizzeria. Ist eigentlich getrennt. aber in Deutschland macht man halt Ristorante Pizzeria. Zumindest früher hat man es so gemacht. Und haben also alles angeboten, was so italienisch ist. Aber natürlich nicht original, weil das war in den 80ern ziemlich schwer, zum Beispiel Mozzarella auf die Pizza zu legen. Also Mozzarella war ja erstmal gar nicht so verbreitet. Die einzige Pizza mit Mozzarella war meine. Jede von den Kindern hat eine Pizza erfunden und ich habe eine erfunden mit Mozzarella, weil ich die so mochte, dachte, sie muss jetzt rein. Und die lief am Ende auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, irgendwie hatten sich die Leute dann doch dran gewöhnt und jetzt mittlerweile ist es natürlich überall und Büffel macht, und jetzt muss es ja irgendwie noch viel, viel höherwertiger alles sein.
Jetzt nur noch Burrata.
Genau.
Mozzarella ist voll out, Büffel ist auch out, nur noch Burrata.
Ja, also wenn ich so zurückdenke, da war eh Dammer auf der Käse, auf der Pizza drauf. Was anderes konnte man nicht drauflegen, sonst wäre keiner mehr gekommen. Und also das waren klar die üblichen Angebote, Spaghetti Bolognese, waren ja nicht Tagliatelle, also Ragu, sondern Spaghetti Bolognese, so Sachen halt. Und es war schon, die Pizzen waren sehr üppig belegt, was auch nicht typisch für Italien ist. Aber das kam halt gut an bei den Deutschen. Wir wollten halt nicht wenig Belag, sondern es musste schon viel drauf sein. Und Lasagne, aber bestimmte Sachen, die wir aus Sizilien mochten, wie zum Beispiel Auberginengerichte, die gingen gar nicht. Meine Mutter hat es immer wieder versucht, so neue Sachen, vielleicht aus Sizilien. Antipasti ging gar nicht. Auberginenauflauf wollte niemand haben. Auberginen sowieso kannte man noch nicht so richtig. Also der Laden war proppevoll. Also wir hatten unglaublich viele Bestellungen, viel zu mitnehmen. Es war immer gerammelt voll. Aber es war jetzt im Vergleich, kannst du so eine Pizzeria in 2020 würdest du untergehen mit der Qualität und mit den Sachen, mit dem Angebot. Das würde gar nicht mehr gehen.
Aber wie war das dann? Hat deine Mutter dann in der Küche oder dein Vater, wer auch immer gekocht hat, gab es dann nochmal so einen extra Topf, echtes Essen? Das ist für die Deutschen. Wir haben ja nochmal was Richtiges für euch zu Mittag.
Nee, wir haben da, nein, das Essen war gut, weil sonst wäre es auch nicht gut gelaufen, aber es war jetzt nicht, das Original Italienische konnte noch nicht anbieten. Da war Deutschland noch nicht so weit. Und wir haben das auch gegessen. Aber klar, wir sind natürlich Dienstag immer essen gegangen, hatten einen Ruhetag, da sind wir immer in Restaurants essen gegangen, haben uns auch neu inspirieren lassen. Und das war immer so ein schöner Tag, wo wir auch in anderen italienischen Restaurants gegessen haben. Und wenn wir selber gekocht haben, war es natürlich schon überwiegend sizilianisch. Das, was natürlich den Kunden noch nicht verkaufen konnte. Ja. Also wir haben überwiegend sizilianisch gegessen, war privat. Aber meine Mutter war oben als Kellnerin, mein Vater war unten in der Küche. Ja, also andersrum. Nicht meine Mutter hat gekocht, obwohl sie eigentlich von klein auf gekocht hat und die Köchin bei uns zu Hause war. Mein Vater hat aber auch natürlich gekocht, auch privat, aber er war unten und hat die Pizzen und Spaghetti und Lasagne, Salate gemacht. Aber nicht alleine.
Das ist auch lustig, wenn man so zurückdenkt. In jedem italienischen Restaurant in den 90ern hießen alle Pizzen gleich. Pizza Regina. Das ist immer Schinken und Champignons. Echt?
Nee, die hatten wir nicht. Nein, Pizza Cittina. Ah. Und die gibt es noch.
Ja?
Ja, wer in Köln wohnt, kann Pizza Cittina noch essen. Ja, also hat nichts mit uns mehr zu tun. Die Pizzeria wurde natürlich verkauft, aber die haben den Namen und die Karte teilweise übernommen. Und Pizza Cittina ist übrig geblieben.
Fantastisch. War das dann deine erste Küchenkreation, die Pizza?
Nee, ich habe ja tatsächlich sehr früh angefangen, unsere Restaurantküche zu nutzen für Experimente, aber auch wenn ich abends von irgendwelcher Feiern zurückgegangen bin und Heißhunger hatte, bin ich nochmal runter in der Dunkelheit, hatte die ganze Küche für mich allein, habe erstmal rumgekocht, natürlich viel zu viel wahrscheinlich. Da habe ich rumexperimentiert. Ich habe mit Süßspeisen komischerweise und französischer Küche rumexperimentiert. Der 80er war mehr noch französisch geprägt. So, Mousse au Chocolat und so. Den habe ich wohl gut hingekriegt. So Sachen habe ich experimentiert. Und die Pizza, die kam dann später eigentlich. Also die Erfindung dieser Mozzarella-Pizza.
Aber ursprünglich wolltest du nichts mit Kulinarik machen?
Nee, auch nicht mit Fotografie. Ja, das ist irgendwie bin ich irgendwo da gelandet, was ich zwar immer gemacht habe. Ich habe zwar gekocht und vor allem gern gegessen. Und auch viel fotografiert. Also ich habe analog kästenweise voller Filme und also das war schon eine Sucht in meiner Analogkamera und das war echt teuer zu der Zeit, die Filme entwickeln zu lassen, aber ich habe nie drüber nachgedacht, das beruflich zu machen, nie, komischerweise, obwohl ich das eigentlich wie eine Sucht betrieben hatte, schon früher. Für mich stand immer fest, entweder Mode oder Kunst, Kunst oder Mode, Mode oder Kunst oder beides zusammen am besten und das habe ich dann auch erstmal so gemacht, ja. Und dann ist das Essen dann doch, hat sich da reingequetscht mit der Zeit und kam dann wieder zum Vorschein anhand von Essensperformances. Habe immer mehr Essen in meine Kunst integriert. Und ja, und dann habe ich dann nur noch Essen gemacht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie war so eine, wie hat so eine Essensperformance funktioniert bei dir?
Wir hatten zum Beispiel, das war in Hamburg, da habe ich noch in Hamburg studiert. Und dann hat uns eine Galerie, also wir waren in einer von einer Klasse, von einem Professor, der uns eher in freie Kunst unterrichtet hat. Also obwohl ich Mode studiert habe, war es in Hamburg in einer Fachhochschule halt sehr frei, dass wir auch Illustration und Kunst freies Zeichnen, also das alles konnte man auch machen. Das war für mich echt sehr schön, weil ich dann nicht nur noch Mode machen musste und am Ende auch tatsächlich gar nicht mehr Mode gemacht habe. Und genau, diese Klasse von Joram Merose, das war echt ein ganz toller Professor, der hat ein Angebot bekommen von einer Galerie, dass jeder Student sich einen Platz, einen Tisch in einer Galerie nehmen kann und daraus was machen kann. Und das war eine eintägige Performance in einer Galerie. Und da war für mich schon klar, um Kunst zu verstehen, muss man das verinnerlichen. Verinnerlichen kann man es, indem man es isst. Und so habe ich halt einfach nur einen Tisch gehabt. Also meinen Tisch habe ich halt mit Essen dekoriert und die Leute konnten sich zu mir setzen und mit mir einfach essen. Also es war live mit mir in dem Moment essen. Das war für mich meine Art der Kunst.
Kunst verinnerlichen. Jetzt hier. Ja. In den Mund nehmen. Mit nach Hause nehmen.
Und auch die Kommunikation zwischen Künstler und den Betrachtenden, dass man nicht einfach nur da so steht und irgendwas betrachtet, sondern in dem Moment dieses Essen zusammen ist die eigentliche Kunst, die entsteht. So habe ich das dann gesehen und so fing das dann auch an, mit Essen als eine Art Kunst zu verstehen, was das eigentlich ist. Also Kunst ist mal etwas, was zwischen zwei Dingen passiert, in meinen Augen. Oder zwei Dinge, in dem Sinne waren es natürlich zwei Menschen, also Künstler und Betrachter. Und das dazwischen, das Essen war die Kunst.
Naja, eigentlich ist es gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, wenn man so ein Gericht komponiert und die verschiedenen Zutaten zusammenholt. Ich musste immer an eine Freundin denken, bestimmt habe ich im Podcast schon mal von ihr erzählt, Sahar in Stockholm, die mich total inspiriert, die wirklich im Kopf, die einfach vielleicht auch schon, als ich noch weit entfernt von Kochen war, schon im Kopf einfach Gerichte im Supermarkt schon komponiert hat. Also die hat gekauft und wusste, was es wird. Und das ist ja eigentlich das, was man übt, solange man eigentlich mit Rezepten kocht, man probiert ja eigentlich aus und fängt an zu lernen, was wie zusammenpasst. Also eigentlich komponiert man ja, indem man vielleicht das eine noch dazu nimmt, von dem vielleicht mehr, von dem vielleicht weniger. Und am Schluss arrangiert man das auch noch auf dem Teller. Also Optik, das Auge ist ja auch noch mit. Eigentlich ist es Kunst.
Ja, also vielleicht Essen an sich und Kochen an sich ist jetzt keine Kunst, aber man kann Kunst anhand von Essen visualisieren, finde ich. Also, weißt du? Also Kunst ist ja, viele denken ja immer so, Kunst ist ja ein Malen, wenn man schön Sachen abmalen kann, dann ist das wahre Kunst, aber das ist eigentlich ein Handwerk. Dann, wenn man so gut malen kann wie ein Fotoapparat, dann kann man halt sehr gut malen. Aber die Kunst ist ja etwas, was du ja so erstmal versuchst, durch alle möglichen Mitteln zu zeigen. Also du kannst dich der Kunst, du kannst dich allen bedienen. Also du kannst auch Auto fahren. Wenn du meinst, du kannst deine Kunst nur anhand einer Autofahrt vermitteln, dann ist auch ein Auto im Endeffekt ein Mittel, um das darzustellen. Aber das Auto selber ist im Grunde genommen keine Kunst. Es ist ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht, ob das verständlich ist.
Ich finde schon.
Ja? Okay. Und das war jetzt für mich in der Performance gar nicht das Essen selber, sondern das man isst. Mhm. Diese Sache, die man nicht festhalten kann, die irgendwie auch vergeht. Also Kunst ist für mich auch etwas, was man eigentlich nicht wirklich fassen kann, was man auch loslassen kann. Nicht etwas, was man kauft, sich an die Wand hängt. Klar, das kann auch Kunst sein, aber das ist es nicht nur. Also Kunst ist vielleicht auch etwas, was dich auch verändern kann oder dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise transformiert. Das ist ein bisschen esoterisch, hört sich das an, aber es soll dich ja weiterbringen mit irgendwas. Eine Erfahrung auch auslösen.
Ja, und die Erfahrung ist ja auch für jeden anders. Das fängt ja bei dem Bild an. Ja. Das dem Künstler was Bestimmtes bedeutet, hat er was ausgedrückt. Was es dann wieder bei mir auslöst, ist ja wieder was ganz anderes. Und es ist ja unabhängig von Ästhetik, ob ich das jetzt mir übers Wohnzimmer das Sofa hängen will oder nicht, sondern es soll ja was in mir auslösen. Und es, wenn ich es betrachte, ist es ja wahrscheinlich was ganz anderes, allein weil ich es bin, als der Künstler eben drin gesehen hat.
Ja.
Spannend.
Also das ist, ja, und dieses frei von Ästhetik, das ist einfach, ja, das ist ein wichtiger Merkmal, wenn man denkt, Kunst muss schön sein, aber Kunst muss eigentlich gar nicht schön aussehen. Es kann zufällig schön aussehen, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja. Und Essen kann Spaß machen, aber es ist auch nicht das Wichtigste.
Nein, das stimmt.
Kann auch nach hinten losgehen.
Manchmal muss es auch nur satt machen.
Manchmal muss es satt machen, ja. Das stimmt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich so wirklich Sterneküche betrachte, was sie so machen, dann denke ich schon, okay, das geht wahrscheinlich wirklich doch in Richtung Kunst, weil die dann so in anderen Sphären leben und mit Essen ja ganz anders umgehen. Für die ist Essen, hat ja eine ganz andere Bedeutung als nur, ah, es war lecker oder so. Und das finde ich schon sehr interessant.
Wobei da wieder die Herausforderung ist, finde ich, also ja, ich gebe dir absolut recht, weil die schon nicht nur irgendwie sagen, ach, guck mal, ich habe dieses Produkt hier und jetzt setze ich damit was um. Aber ich finde, die sind so ganz stark sogar in dieser Bredouille eigentlich hin und her gerissen zu sein zwischen, ich möchte etwas kreieren und ich will damit auch was sagen. Ich habe eine bestimmte Sprache auch, die ich spreche im Kochen sozusagen. Aber trotzdem muss es ja schmecken. Also das war zum Beispiel auch, ich dachte beim ersten Mal, als ich richtig teuer essen, also richtig teuer essen gegangen bin, dachte ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen so, als würde ich ins Museum gehen, aber ich weiß nicht, ob mir die Bilder gefallen. Also es kann ja sein, dass das, was gekocht wird, mir überhaupt nicht schmeckt. Und man sagt ja zum Beispiel bei Tim Raue, dass sein Essen am Anfang zu scharf und zu asiatisch war. Und das, was ich am Ende gegessen habe, war alles absolut wohlschmeckend. Und hinterher habe ich gedacht, aber es war schon auch ganz schön gefällig. Also da waren schon Überraschungen und das war alles lecker. Als ich letztes Jahr war ich noch im Öschberghof, die haben jetzt einen Stern bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ich war aber da, bevor es den Stern hatte. Trendsetter. Nein, Quatsch, das war Zufall. Wow, das war Zufall. Hey, wir sind zufällig vorbeigekommen sozusagen. Und auch da, aber auch da war es so, man hat gemerkt, okay, das ist ein junger Koch, der will was, das hat man dem ganzen Ding angesehen, die wollen was, das weiß man, ja. Aber der muss ja auch, es muss schmecken, ja. Und es ist, dann ist es überraschend. Das ist ja der eine Aspekt. Irgendwie, du beißt drauf und denkst so, oh, okay, ah, das, ja, okay, ja, jetzt schmecke ich's. Und gleichzeitig musst du aber ja nicht, oh Gott, ja, jetzt schmecke ich's. Kann ich bitte ein Kochbecher haben? Und dann ein Stück Brot.
Mit Olivenöl, das ist
gut. Genau. Oder noch eine Flasche von dem sehr teuren Wein, bitte schnell. Aber das auch ist schon schwierig. Also ich meine, würden die wirklich sich ausdrücken können? Wer weiß, wie das schmecken würde? Vielleicht würde das ganz anders schmecken.
Du hast völlig recht. Und das ist natürlich dann der Unterschied zu Kunst. Kunst muss nicht mal schmecken.
Nee, eben.
Das ist die Freiheit, hat man dann als Künstler. Als Koch, wo die dann so mit Essen umgehen, dass man meint, das ist schon fast Kunst. Die haben, du hast recht, natürlich muss es irgendwie auch schmecken.
Ja.
Ja. Und da unterscheidet sich dann doch von der Kunst.
Und bei dir ist es so, am Ende müssen die Sachen dann doch auch gut aussehen.
Ja, also genau, ich mache jetzt ja keine Kunst mehr in meinem Koch. Deshalb, ich habe auch den Anspruch, dass die Gerichte schmecken und auch gut aussehen, ja. Aber dass sie gut aussehen, ist gar nicht so ein Anspruch, sondern ich mache das ja einfach nur. Also ich gestalte die Sachen. Also ich denke ja gar nicht drüber nach. Ich sage mir jetzt nicht, so, das Essen muss jetzt gut aussehen. Es gibt natürlich Gerichte, die sehen, egal wie, einfach nie gut aus. Und dann muss ich die trotzdem fotografieren. Aber leider die Armen. Aber es ist schon, ich habe Gestaltung gelernt. Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht weg. Also ich sehe auch immer in Farbe und Form. Also ich nehme ja alles in Farbe und Form wahr. Und das ist beim Essen genauso. Dann tue ich es dekorieren oder wie auch immer fürs Foto und dann, das passiert automatisch, dass ich in Farbe und Form denke und fotografiere das.
Aber für so einen Buchverlag bist du doch dann eigentlich der Jackpot, oder? Also wenn man überlegt, wie viele Menschen man normalerweise bezahlen muss, einen Stylisten für das Essen und dann nochmal einen Fotografen und dann noch jemand für Setdesign vielleicht, der nur das Drumherum schön macht. Na, wir rufen die Cettina an, die macht was zu Italien.
Alles umsonst.
Wir sagen einfach irgendwas mit Bruschette aus der Toskana. Sie soll Sizilien oben drüber schreiben. Super. Die macht das alles.
Die macht das alles. Ja, ich meine, das ist wirklich ein gutes Thema, weil ich habe, als ich noch in Hamburg war in den 90er Jahren, da habe ich die Stern aus einem Grund gekauft, weil es dort meinen Lieblingsfotografen gab. Da habe ich zum ersten Mal eigentlich Food Styling wahrgenommen. Und zwar Christian von Alvens Leben. Für mich war es eigentlich der Auslöser. Also der hat so wunderschöne Food-Fotos gemacht. Die habe ich jetzt so wirklich nicht mehr gesehen. Und vor allem, da gab es ja noch kein Instagram, kein Facebook. Der hat sie einfach so für sich gemacht, im Stern. Und dachte so, ich habe die wirklich rausgerissen und gesammelt. Normalerweise sammle ich sowas gar nicht, aber die fand ich einfach unglaublich schön. Und weil der nämlich auch überwiegend mit Farbe und Form gearbeitet hat. Gar nicht so gefällig. War einfach wie so Gemälde für mich. Und dann dachte ich so, das will ich jetzt auch machen, habe mich beim Stern beworben. Wollte aber nur als Gestalterin, also zu der Zeit wusste ich gar nicht, dass es Food Styling gibt oder Rezeptentwicklerin, Fotograf. Ich dachte, ich gestalte einfach nur das Essen. Also, aber mehr so Styling, genau, Styling wollte ich für Styling. Dann haben die sich tatsächlich gemeldet, was für mich natürlich total schön war, dass der Stern bei mir anruft, und fragt mich doch tatsächlich, ob ich in der Lage wäre, alles zu machen. Also Rezepte, Rezepttext natürlich, Food Styling, Styling, Fotografie. Und da war ich natürlich total überfordert, weil ich sowas noch nie gemacht habe und ich wollte ja nur ein bisschen gestalten, ein bisschen Farbe und Form, so ein Besteck irgendwo hinlegen. Mehr wollte ich nicht. Ich dachte so, alles auf einmal kann ich nicht. Habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, mache ich nicht. Ja, und das war's. Aber das ist interessant, das ist von vornherein immer so war, dass man mich immer für alles angefragt hat, weil der Stern hat ja daraufhin weiter trotzdem noch einen Fotograf gehabt, einen Stylist, einen Foodstylist. Also es waren immer mehrere Leute. Und da habe ich mich echt gefragt, warum fragen die bei mir nicht, ob ich nur einen Teil machen will? Warum muss ich dann immer alles machen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, warum das so ist.
Vielleicht strahlst du das so aus, vielleicht sucht dich das. Hast du an irgendeinem Punkt dann noch Mode designt? Hast du das fertig studiert?
Ich habe es fertig studiert, und aber so fertig studiert, dass es am Ende tatsächlich Mode Kunst war.
Weil okay.
Ich, während des Studiums, genau, dieses Studium war halt sehr frei. Ich hatte sehr offene Lehrer, also sehr offene Professoren waren das, ja, die wirklich offen waren für alle Richtungen. Also es musste nicht unbedingt immer tragbar alles sein oder schön sein. Und habe das dann tatsächlich verbunden, weil ich hatte einen Professor, mit dem ich mehr freie Kunst gemacht habe, und eine Modeprofessorin, die aber auch sehr frei gearbeitet hat. Und die zwei haben sich auch gut verstanden, zu meinem Glück. Und mit denen habe ich dann meine Prüfung auch gemacht. Und es war dann im Endeffekt eine Fashion Art, Konzeptkunst mit Fotografie zwar auch und mit Essen auch. Also da habe ich wirklich schon alle, genau, da habe ich auch schon alles reingequetscht in dieses Diplomarbeit. Da waren Texte, Gedichte, Fotografien, Essensperformance, Mode, da war wirklich tatsächlich alles drin.
Was war dein Titel?
Das war Hochzeit, das Dritte vom Ganzen. Das ist aber sehr symbolisch, weil es hat jetzt nichts mit der Hochzeit, wie man sich das vorstellt, sondern es hat schon mal mit diesen polarisierenden Welten mit Schwarz-Weiß zu tun und mit einer dritten Welt, die die zwei auflöst, aber ohne die zwei gar nicht existieren kann. Also auch wieder dieses, das zwischen zwei Extremen im Endeffekt das Leben stattfindet. Das, was ich auch in meinem Buch Sizilien, in meiner Küche, ganz am Anfang geschrieben habe. Da ist dieses mit dem Schwarz-Weiß und dazwischen die Welt der bunten Farben. Das war ungefähr eigentlich meine Diplomarbeit auch. Ja. Und da findet halt alles statt. In dieser dritten Welt findet halt alles statt. Deshalb habe ich alle Medien im Endeffekt auch verwendet, die es so gibt. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich theoretisch die Bücher dann ganz allein mache, alles dann halt auch übernehme. Kann sein.
Das ist die dritte Welt. Das ist nicht so wie bei den anderen.
Was die dritte Welt ist.
Ja, bei dir ist es einfach diese dritte Art.
Ach so, ja, wo alles stattfindet, ja. Kann sein.
Wie bist du dann, also du hast dich dann intensiv mit Essen beschäftigt, aber wie kamst du dann dazu, ein Kochbuch zu schreiben? Das ist ja dann nochmal was ganz anderes.
Ja, weil mit der Kurz, die ich gemacht habe, die war ja nicht käuflich, weil es war meistens Performance oder Aktionen oder es war eine Konzeptkunst, was so erstmal kannst du nicht so gut verkaufen, kannst davon auch nicht wirklich leben dann. Irgendwie kam, also das war dann so eine Zeit, wo ich nicht wusste, in was für eine Richtung ich eigentlich gehen soll. Soll ich Mode machen, soll ich Kunst machen, soll ich... Und dann dachte ich mir, die einzige Rettung in meinem Wirrwarr, wo ich nicht wusste, in was für eine Richtung ist, mach ein Kochbuch über die Rezepte deiner Mutter. Aber es war eigentlich noch gar nicht als Kochbuch gedacht, sondern ich dachte mir, ich war so orientierungslos, ich dachte, ich beschäftige mich jetzt einfach mit den Rezepten meiner Mutter und schreibe die auf, weil wenn sie irgendwann nicht mehr da ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie sie das alles zubereitet hat. Und deshalb habe ich, also meine ganze Familie wollte das eigentlich, aber keiner hatte irgendwie Zeit, Lust, wie auch immer.
Und also eigentlich so eine Zeitbeschäftigung, so eine Lückenfüllerbeschäftigung.
Genau, es war ein Lückenfüller, ja. Und dann habe ich die Rezepte aufgeschrieben und da ich so viele Fotos sowieso hatte, habe ich auch sehr viele Fotos ja in das Buch am Ende reingebracht, die eigentlich überhaupt nicht fürs Buch gedacht waren. Also meine Idee war natürlich schon, ein echtes Kochbuch zu machen mit echten Menschen und hatte dann natürlich zum Glück, dadurch, dass ich auch so schon viel fotografiert hatte, viele Fotos, die auch unabhängig vom Buch gemacht wurden und dann in das Buch reingelegt. Einige habe ich natürlich klar fotografiert. Und so ist das erste Buch entstanden. Also ich habe gemerkt, die Rezepte kann ich aufschreiben, die Fotos zusammen, dann habe ich das selber layoutet zum ersten Mal und bin dann damit erstmal zu Verlagen. Und weil ich dachte, wenn du jetzt die Arbeit machst, kannst du auch direkt ein Buch draus machen. Ja. Und so bin ich reingekommen in die Kochbuchwelt.
Spannend, sehr spannend. Und auf einmal war die Kunst vergessen. Und du hast gedacht, das kann ich gut, das mache ich jetzt noch ein bisschen länger.
Bei der Kunst war ich an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, mein Begriff von Kunst ist sehr unsichtbar. Das ist so unsichtbar, dass man es eigentlich, dass man es in jeder Art betreiben kann. Also egal, was ich mache, es kommt nur darauf an, wie du es betrachtest, kann es Kunst sein. Und dieses Kochbuch war tatsächlich am Anfang so konzipiert, dass da auch Kunst von mir mit drin war. Ich bin nur froh, dass es auf diese Anweisung nicht niemals veröffentlicht wurde. Das war eigentlich eine Katastrophe.
Warum?
Das war total wirr. Weil ich hatte zwar die Rezepte von meiner Mutter und diese Bilder und das war alles so schön und gut, aber dann habe ich halt versucht, noch diese Kunst mit rein, weil ich dachte, das ist eigentlich alles Kunst. Aber das passte eigentlich nicht wirklich zusammen. Also, weil ich hatte Glück, dass ich beim Christian Verlag auf Frau Schwabbauer getroffen bin, die jetzt leider nicht mehr da ist. Die dann auch meinte, so alles weg da mit der ganzen Kunst raus. Da dachte ich, oh nein, das so, weil ich dachte, das muss doch rein. Und das war wirklich mein Glück, dass sie meinte, raus damit, tu lieber Geschichten reinschreiben, die mit deiner Familie was zu tun haben. Und dann habe ich auch meine Schwester gefragt. Da dachte ich noch, dann mache ich jetzt mal nicht alles, sondern meine Schwester schreibt gerne. Schreibt doch einfach dann Familiengeschichten, weil sie kennt die, die ist ja ein bisschen älter als ich, kennt noch viel bessere Geschichten aus Sizilien als ich. Genau, das ist das erste Buch im Endeffekt, hat ja meine Schwester teilgenommen. Also hat sie die Geschichten mal geschrieben. Ich habe nur die anderen Texte dazu geschrieben. Ja. Und so ist es, finde ich, ein besseres Buch geworden als mit der Kunst. Und dann ist die Kunst immer mehr verloren gegangen. Aber wie gesagt, verloren gegangen im Sinne, das Sichtbare ist verloren gegangen. Das Unsichtbare ist noch da.
Du hast ja auch in der Corona-Zeit, ich folge dir ja auf Instagram. Ich werde auch den Link zu deinem Profil natürlich in die Beschreibung von der Podcast-Folge packen. Da hast du ja noch mal ein bisschen mehr dich wieder beschäftigt mit der Kunst.
Ja, als es mit Corona anfing, das hat mich schon sehr beschäftigt. Also diese Welt hat mich beschäftigt und vor allem, was mich beängstigt hat. Klar, am Anfang war ich auch total verunsichert, was das jetzt für ein Virus ist, wie gefährlich das ist. Das wusste man ja alles gar nicht. Und was danach für mich noch schwieriger wurde, war, dass die Welt sich auf einmal tatsächlich so in Schwarz und Weiß getrennt hat. Das war auf einmal nur noch extrem. Entweder für oder gegen, entweder musst du so denken oder nicht. Und es gab gar nichts mehr dazwischen. Keine Graustufen mehr, oder Graustufen sage ich ungern, keine bunten Farben, nichts. Es gab nur noch entweder oder. Entweder bist du Corona-Leugner oder ein Corona-Bestätiger oder wie sagt man, dass ich der Gegenteil von Leugner. Und das fand ich so schlimm, diese Enge auf einmal zwischen Schwarz und Weiß. Also es gab nur Schwarz und Weiß. Und da ist mir natürlich das mit meiner Kunst wieder eingefallen. Ich habe jahrelang mich mit diesen Extremen beschäftigt und wie man das auflösen kann oder wie man verstehen kann, dass es echt nicht nur Schwarz-Weiß gibt und wie gefährlich das eigentlich ist und auch für die Menschen belastend ist, wenn man nur noch zwei Möglichkeiten hat und man muss sich jetzt entscheiden. So funktioniert das Leben immer nicht und die Menschen erst recht nicht. Und da habe ich wieder angefangen, um mich selber so ein bisschen ja zu ermutigen, dass vielleicht noch alles eine gute Wendung kriegt oder einfach auch, weil ich mir, dass es doch wichtig ist, sich mit diesen Dingen auch mal zu beschäftigen. Das geht ja doch immer mehr verloren, vor allem wenn Menschen Angst haben und Stress, dann wird ja alles schwarz-weiß auf einmal. Ne? Aber es ist genau Katastrophe. Und das stimmt. Und was ich gemacht habe, die geht eigentlich in die Richtung, da auch mal andere Sachen dazwischen zuzulassen, dass es so viele andere Sichtweisen gibt, viele andere Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten auch, oder dass es halt nicht nur schwarz-weiß ist. Das gibt's halt einfach nicht. Aber die gibt's natürlich schon, weil in meiner Welt ist so, die muss es geben, damit es in der Mitte noch irgendwie diese Welt entstehen kann. Aber wenn man halt, in der Corona-Krise ist ja, dann fällt ja schwarz auf weiß zusammen und das ist wieder tot im Endeffekt. Das kann ich sehr belasten. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche dann trotzdem wieder, jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr Tiefe. Diese ganze oberflächliche Betrachtungsweise hat mich total gestört dann auf einmal.
Wenn irgendwann wieder Buchmesse ist, man muss vielleicht dazu sagen, also nicht, dass ich nicht schon irgendwie auf meinem Instagram-Kanal, also es ging ja hin und her letztes Jahr, als wir uns getroffen haben. Bing, 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 bing. Es war so schön. Nein, ja. Es war so schön. Es war so schön. Es war so schön. Mit Agnes.
Es war zu viel zu schön.
Es war wahnsinnig schön. Es war einfach so schön. Es war wirklich die schönste Buchmesse.
Oh Mann, das war aber schön.
Ja, es war so schön. Und dann dachte ich schon so, ach Mensch, dieses Jahr, das wird ja wieder so schön. Also wenn wir uns wieder verabreden, aber irgendwann wird es hoffentlich wieder eine Buchmesse geben. Dann werden wir auf ein anderes Projekt nochmal anstoßen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Und wenn nicht in Frankfurt irgendeiner Buchmesse. Ich bin lange mal bei einer Busmesse. Dann vielleicht endlich mal auf Sizilien. Weil genau, da kommt ja auch noch was Neues. Wenn Corona da nicht einen da, wie sagt man, reinfährt. Genau, es werden nämlich auch Reisen wahrscheinlich stattfinden.
Kulinarische Reisen?
Ja, aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber demnächst auch ein bisschen mehr.
Oh, das klingt sehr interessant.
Vielleicht treffen wir uns dann ja auf Sizilien.
Vielleicht treffen wir uns auf Sizilien und vielleicht muss ich dich dann wirklich zwingend nochmal einladen in diesen Podcast, damit wir noch mehr sprechen. Ich hätte nämlich noch endlos viele, viele, viele Fragen. Aber wir sprechen schon fast eine Stunde. Und irgendjemand muss sich das ja auch noch anhören.
Ja, stimmt. Mir ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, oh, wahrscheinlich muss ich noch eine Stunde reden.
Nein, nein. Wenn man sich gut unterhält, vergeht die Zeit schnell.
Sehr schön.
Ja, ich hätte noch so viele Fragen gehabt, wie zum Beispiel, wie man es schafft, für ein Kochbuch durch Sizilien zu reisen, gleichzeitig tolle Menschen zu treffen und noch einen Film drüber zu drehen. Wahnsinn.
Ja, den habe ich aber zum Glück diesmal nicht selber gedreht. Den hat ja
immerhin. Oliver
Grob. Genau, immerhin musste ich das zum Glück mal nicht machen, ja. Also, zum Glück.
Bist du dann nochmal extra hingefahren oder habt ihr das dann, das muss ich jetzt noch fragen, habt ihr das dann in einem Aufwasch oder also gesagt, ich fahre jetzt nochmal hin und mache nochmal ein paar Fotos fürs Buch oder dann kommst du mit und drehst ein bisschen was oder wie ist das entstanden?
Das war tatsächlich nachträglich. Ich habe mein Buch alleine gemacht und dann ein halbes Jahr später, als das Buch, nee, Moment, Christine, jetzt komme ich total durcheinander. Das Buch ist 2019 im August rausgekommen. Genau, ein paar Monate später haben wir es gemacht. Und im September haben wir uns verabredet, weil er mochte so einen Film machen. Moment, er wollte so einen Film machen. Und genau, dann haben wir uns im September auf die Zielen getroffen und haben nachträglich den Film gemacht. Ja. Aber jetzt nur eine Seite von Sizilien, weil es war nicht sehr viel Zeit. Wir haben halt nur ein paar Menschen auch getroffen aus meinem Buch und nur ein paar Orte. Also mehr die Seite, die rechte Seite von Sizilien haben wir gemacht. Die andere Seite fehlt noch, im Film zumindest.
Also musst du doch auf jeden Fall nochmal die andere Seite.
Zweite Teil fehlt.
Sind das alles Freunde von dir? Hast du die extra recherchiert fürs Buch? Weil die sind, das ist so eine, das spricht so viel Dynamik auch allein aus diesen Geschichten, die du gesammelt hast, irgendwie diesen Aufbruch, diese ja, auch hier vielleicht schon True Italian Taste, ja, also das scheint in deinen Wurzeln zu sein, dass du dich da so einsetzt irgendwie auch für Leute, denen es genauso geht, die es zurückgezogen hat, die gesagt haben, wir machen da was soll's, wir gehen jetzt dahin und fangen was an. Kanntest du die alle schon? Sind es Leute, die dir begegnet sind, die Freunde von Freunden kannten?
Also Salvatore kannte ich vorher schon. Mhm. Habe ich tatsächlich durch Freunde kennengelernt. Und all die anderen kannte ich nicht. Nee, das war tatsächlich durch Recherche. War eigentlich überwindlich. Oder zufällig bin ich irgendwo vorbeigekommen, habe ihn getroffen oder ich habe halt Käse gesucht, eigentlich für meinen Geburtstag, sondern Käse aus Sizilien. Und bin dann bei Giuseppe gelandet, der dann auch in meinem Buch gelandet ist. Und ihn wiederum habe ich gefragt, ob er jemand kennt, der diese Ziegen, diese sizilianischen Ziegen hat. Und er kannte jemanden. Also so ist es teilweise passiert.
Ah, okay. Ich
erstmal Käse kaufen wollte und jemanden kennengelernt habe und der wiederum jemand kannte, den ich gerne interviewt hätte oder fotografiert hätte. So, aber die meisten habe ich tatsächlich, zum Beispiel die mit dem Korn, mit Getreidekorn, die habe ich über Instagram gefunden. Hm. Ja. Aber wir sind da uns zufällig begegnet, weil die haben diesen Idealismus, also idealistische Menschen mag ich sehr gerne, Menschen, die irgendwas was Positives auch verändern wollen oder überhaupt einfach Ideale haben, statt einfach nur Erfolg haben wollen. Also Erfolg ist natürlich auch gut, wenn man Ideale hat, aber Ideale haben mich schon immer sehr, sehr angezogen, ja, idealistische Menschen.
So schließt sich der Kreis. Ich höre im Hintergrund und du hörst es auch. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufzeichnung auch hört. Ein kleiner Mann ruft nach mir. Aber so schließt sich der Kreis. Es ist ein schönes Schlusswort vielleicht, denn ursprünglich haben wir uns ja auch über Instagram gefunden und waren in Kontakt. Und als ich geschrieben habe, ich bin auf der Buchmesse, hast du geschrieben, ich auch. Und so haben wir uns eigentlich nur kennengelernt. Also eine Bekanntschaft aus dem Internet.
Manchmal läuft es super, ne?
Genau.
Ja, ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben. Ich bin froh, dass ich das überhaupt geschrieben habe. Normalerweise halte ich mich ein bisschen zurück bei sowas.
Ja, ich habe mich auch total gefreut. Und dann hat Agnes gesagt, die kenne ich auch aus dem Internet. Komm, ich komme mit. Ja, stimmt. Wir wollten nicht mehr aufhören zu quatschen. Ja, mir geht es jetzt gerade genauso und ich glaube, wir müssen uns einfach bald wieder verabreden. Mhm. Er ruft, ich höre ihn laut.
Mach ihm was zu essen, ob er sie zu ihm kommt.
Was Leckeres. Ein bisschen Pasta vielleicht oder so. Ja. Und ein paar Auberginen. Ich hoffe auf ihn, dass er ein Auberginenliebhaber wird. Ansonsten sind die nämlich hier in der Familie auch eher spärlich gesät. Ah, okay. Cettina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war so kurzweilig. Ich hoffe, allen, die zuhören, geht es genauso. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg für deine Projekte, die du jetzt gerade anfängst. Und für alles, was da kommt. Und ich bin mir sicher, wir hören oder vielleicht sehen uns sogar bald wieder.
Sehr gerne. Ja, auch einen schönen Tag, Christina, und bis bald.